Wie kommt man auf so ein Thema und das mitten im Sommer? Zum einen denke ich, dass es nicht jahreszeitabhängig ist. Umgang mit Frust, mit kleineren, mit grösseren. Leute, die sich Ferien zusammengesammelt haben für die Sommerferien, um endlich mal 4 oder 5 Wochen nach Skandinavien zu gehen. Jetzt ist nichts daraus geworden. Leute, die Probleme haben am Arbeitsplatz, in der Familie. Ja, wenn man so gerade aus der Ferien zurückkommt, wie ich, dann muss man eben den Gottesdienst respektive Predigt sehr weit vorher planen. Und was macht man denn? Man schaut einmal, was in der Schweizer Perikopenordnung, das ist schon der Ort, wo für jeden Sonntag ein Predigtvorschlag ist, steht. Und da ist dann eben der Text, den ich nachher möchte lesen, drin gestanden. Und ich habe gefunden, nicht gerade einfache Kost, aber ich will mich nicht drücken. Sicher hast es du, haben sie es auch schon erlebt, dass sie sich voll für eine Sache eingesetzt haben. Mit aller Kraft, mit Fantasie, Zeit, vielleicht auch finanziellem Aufwand. Und sind so nah dran gewesen, das Ziel oder mindestens Teilziel zu erreichen. Oder sie sind herausgefordert, von ihrem Arbeitgeber, vom Sportclub oder von der Kirchengemeinde das Ziel zu erreichen, das gesetzt worden ist. Da haben sie es dann auch schon erlebt. Alles ist gut. Und dann kommt plötzlich etwas oder jemand dazwischen. Die ganze Arbeit, die ganze Mühe, alles, was man gemacht hat, umsonst, auf einen Schlag, nichts mehr wert. Oder mindestens hat man das Gefühl, sie hat nichts mehr wert. Wie gehst du, wie gehen sie mit so einem Gefühl um? Wie und was tut das mit uns? So ein Moment vom Verrotensein, vom Alleinlossein. Wir sind uns andere Menschen in so einem Moment begegnet. Hilfreich, begleitend, unterstützend oder überfordernd, eher noch abendruckend. Und wie ist dir, ist Ihnen Gott in schwereren Momenten im Leben begegnet? Das ist etwas, das mich Wunder nimmt. Und wenn jemand von euch, von Ihnen Zeit hat in der kommenden Woche, schreibt mir doch in einem WhatsApp oder einem Mail ganz kurz, wie Sie, wie du Gott gerade im Moment, wo es dunkel war, erlebt hast. Ich möchte zu dieser Frage einen Ausschnitt aus der Geschichte von Elia vorlesen, wo eben als Predigtext über dem Sonntag steht. Der Elia hat gerade vorne dran einen riesen Kampf gehabt. Auf dem Karmel, auf dem Berg oben, hat der Baalspriester rausgefordert und gesagt, der Gott, der Feuer vom Himmel schickt und das Opfer anzündet, ohne dass wir etwas dazu beitragen, das ist der wahre Gott. Und er hat dann zuerst Baalspriester machen und rennen und beten lassen. Und nichts ist passiert. Und dann hat Elia gebetet und Gott hat sich bestätigt. Und jetzt der Text. Und Ahab erzählte der Isabel alles, was Elia getan und wie er alle Propheten mit dem Schwert getötet hatte. Da sandte Isabel einen Boten an Elia und ließ ihm sagen, bist du Elia, so bin ich Isabel. Die Götter sollen mir dies und das antun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, was du ihnen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und ging fort, sein Leben zu retten. Als er nach Beersheba in Juda kam, ließ er seinen Diener dort, er selbst aber ging in die Wüste eine Tagereise weit, und als er hingekommen, setzte er sich unter einen Ginsterstrauch. Da wünschte er sich den Tod und sprach, es ist genug, so nimm nun her mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch schlafen. Auf einmal berührte ihn ein Engel und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Als er sich umschaute, siehe, da fand er zu seinen Häupten ein geröstetes Brot neben einem Krug mit Wasser. Da aß er und trank und legte sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, berührte ihn und sprach: Steh auf und iss, sonst ist der Weg für dich zu weit. Da stand er auf, aß und trank und wanderte dank Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Gottesberg Horeb. Dort ging er in eine Höhle hinein und blieb darin über Nacht. Und siehe, da erging an ihn das Wort des Herrn: Was tust du hier, Elia? Er antwortete: Geeifert habe ich für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn Israel hat dich verlassen, deine Altäre haben sie niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Gott zeigt dann im Witteren, im Elia, dass er nicht so allein ist, wie er das empfindet im Moment. Und dann heißt es: Aber der Herr sprach zu ihm: Auf, ziehe wieder deines Weges aus nach der Wüste, nach Damaskus, gehe hinein und salbe Hazael zum König über Syrien, Jehu aber den Sohn Nimsis sollst du zum König über Israel salben und Elisa den Sohn Safats von Abel-Mehola sollst du zum Propheten salben an deiner Stadt. Der Elia hat sich mit viel Engagement für Gott eingesetzt. Er hat alles riskiert, wo er damals dem König Ahab gegenübergetreten ist und ihm gesagt hat, dass es kein Regen mehr geben wird, bis Ars wieder Sagi und eine grosse Dürre übers Land gekommen ist. Und in seinem letzten Auftrag war er doch so erfolgreich gewesen. Er hat Israel auf dem Berg Karmel können beweisen, wer der lebendige Gott ist, Jahwe und nicht die Baale. Und darauf ist der lang ersehnte Regen wieder gekommen und hat der Dürre ein Ende gesetzt. Der König ist im Elia wieder zugeneigt gewesen und das Volk ist zu seinem Gott zurückgekehrt. Alles in bester Ordnung, so ein richtiges Happy End. Ein Hollywood-Film würde jetzt genau hier aufhören. Aber das Leben häufig nicht. Das Leben spielt immer wieder anders. Isabel, die heidnische Frau, die der Ahab genommen hat, hat mit der Niederlage von ihren Göttern sich nicht abfinden können. Und darum lässt sie Elia ausrichten, sie wird ihn töten, genauso wie er ihre Propheten getötet hat. Wo der Elia das hört, bekommt er riesige Angst. Und ich glaube, Angst und Scham sind bis heute die beiden Mittel, wo der Widersacher immer wieder einsetzt, um Leben zu zerstören. Nicht umsonst ist das häufigst genannte Gebot in der Bibel im Alten und Neuen Testament das eine: Hab keine Angst. Wut und Verzweiflung kommen in ihm auf. Alles ist doch so gut gewesen. Und jetzt das. Wir wollen jetzt gemeinsam miteinander anschauen, wie der Elia mit diesem Frust umgegangen ist und wie einem Gott in deren Enttäuschung begegnet ist. Ein Vorwegnahme: Was ich jetzt mache, ist weder ein medizinischer noch ein psychologischer Vortrag. Ich werde vielleicht Wörter ein bisschen anders brauchen als die Fachwissenschaften. Ich gehe im Text nach. Aber vielleicht werden die Fachleute unter uns merken, dass einiges von Weisheit schon in der Bibel da ist, was man heute wissenschaftlich auch belegen kann. Der Elia verhält sich so menschlich, dass man ihn eigentlich als Typ für irgendeinen Mensch von heute einsetzen könnte. Der Elia erlebt in seinem Frusterlebnis bis zu dem, dass er wieder leben, aufleben kann, 5 verschiedene Phasen. Ich möchte die einzelnen Phasen kurz erzählen. Und ich versuche damit, eine Hilfe zu geben, sich selber und andere Menschen, die vielleicht im Moment so in einem dunklen Loch sitzen, zu verstehen und auch ein Bote von der Hoffnung vom Leben können zu sein. Die erste Phase, der Elia möchte noch kämpfen. Wo der Elia vernimmt, dass Isabel ihn töten lassen will, läuft er zuerst einmal weg. Er kämpft noch um sein Leben. Er will noch aktiv etwas gegen die widrigen Umstände unternehmen. Er flieht in die Wüste und hofft sich dort Sicherheit und Ruhe. Der Elia tut das, was viele Menschen bis heute tun, die mit Enttäuschung zu kämpfen haben. Er lehnt sich gegen die Ungerechtigkeit auf. Doch dann wird er sehr müde, die zweite Phase. Im Elia wird alles egal, sein Leben hat für ihn kein Wert mehr. Er, der noch gerade vor ein paar Tagen den Sieg können auf dem Karmel einfahren und noch gestern die Kraft hatte zu laufen, will jetzt nichts mehr als sterben. Er hat sich sein Leben selber nehmen. Aber das tut Elia nicht. Er sagt Gott, dem Herr vom Leben, der ihm das Leben geschenkt hat, dass er genug hat und dass er ihm das Leben wieder nehmen soll. Elia ruft also auch noch in der Not Gott an. In seiner Verzweiflung macht er 2 Sachen. Zum einen schreit er, genug, jetzt nimm meine Seele. Ich habe es nicht weitergebracht, dass alle Propheten vor mir, es hat alles keinen Sinn. Und zum anderen handelt er so typisch für einen Mensch, der vor allem genug hat. Er legt sich hin und schläft. Und das Schlafen hier ist ein ganz anderes Schlafen als das Schlafen von Jesus im Boot, im Sturm. Das Schlafen von Jesus ist ein Schlafen vom Vertrauen, dass Gott alles gut macht. Schlafen hier vom Elia ist es Abschließen, nichts mehr wollen mit sich und der Welt zu tun haben. Der Elia will von nichts mehr etwas wissen. Und damit hat Isabel ihr angedrohtes Ziel erreicht. Sie hat der Elia unschädlich gemacht, ohne dass sie zu einer Waffe hat müssen greifen. Ein typisches Verhalten für Menschen, die in ein Loch gefallen sind. Sie wollen nichts mehr wissen, sie lassen sich häufig gehen. Und das ist dann für Angehörige, für Kollegen und Freunde im Umfeld ganz ein schwerer Moment. Doch soll das Leben vom Elia hier enden, wo er nur noch das totale Scheitern empfindet? Nein, Gott hat anders mit ihm vor. Aber er muss den Elia dadurch zuerst aus dieser seelischen Tiefe rausholen. Die dritte Phase, der Elia wird gestärkt. Wo der Elia unter dem Ginsterbusch schläft, berührt ihn ein Engel ganz zärtlich und sagt, stand auf und iss. Im Gegensatz zum Bote von der Isabel, wo tot hat wollen, ist das ein Bote, wo Leben bringt. Der Elia schaut um, sieht das Essen, isst ein bisschen, aber dann steht er nicht auf, wie es ihm der Engel gesagt hat. Dafür ist er noch zu schwach. Er legt sich wieder hin und will weiter schlafen. Aber der Engel lässt es nicht zu, weckt ihn wieder und sagt, stand auf und iss. Daraufhin isst der Elia wieder. Jetzt stärkt er sich nicht nur wie vorher zum Überleben, sondern zum Leben. Jetzt geht es um die Zukunft. Der Weg sonst ist zu weit. Jetzt geht es darum, ein neuer Lebensabschnitt fängt an. Der Engel von Gott begegnet dem Elia sanft, aber bestimmt zugleich. Er gibt dem Elia in einer Situation, wo er sich nicht mehr selber helfen konnte, neue Kraft. Und es gibt in unserem Leben Momente, wo wir uns selber nicht mehr helfen können. Und wo es höhnisch und ironisch ist, wenn du dann einer sagt, streng dich nur mal ein bisschen mehr an. Es geht nicht. Das hat Elia hier erlebt und es ist Gott, der von außen hilft, ihm Kraft gibt, der ihn stärkt und ihm die Augen für die Zukunft aufmacht. Er sieht den nächsten Schritt vor ihm, eine Zeit, einen Raum, den er überblicken kann. Er isst und macht sich auf, 40 Tage und Nacht unterwegs zum Berg, wo Gott seinem Volk begegnet ist. Und das nicht zuletzt darum, weil der Boot von Gott nicht aufgegeben hat, nachdem der Elia beim ersten Mal nicht das da hat, was sich der Boot erhofft hat. Geduld und Ausdauer und häufig der Weg von vielen kleinen Schritten und manchen Rückschritten gehören dazu, wenn wir wollen, frustrierte, ja depressive Menschen begleiten und ihnen helfen, wieder auf den Weg vom Leben zurückzufinden. Und auch wir müssen wissen, aus uns selber können wir es nicht. Es braucht Gott vom Leben drinnen. Es fällt auf, dass der Elia in der ganzen Zeit geschwiegen hat. Er ist schwach gewesen, um zu argumentieren. Er, der sonst so wortgewaltig auftreten ist. Wahrscheinlich war er aber froh gewesen, dass ein Gott aus dieser Verzweiflung herausgeführt hat, wo er schon mit sich selber abgeschlossen hat, Gott ihm begegnet ist. Und jetzt die vierte Phase. Der Elia kann seinen ganzen Frust loswerden. Der Elia setzt sich wieder in Bewegung, kommt zum Berg Horeb, geht dort in die Höhle und übernachtet dort. Und dann hört er die Stimme von Gott, die zu ihm sagt, Elia, Elia, was machst du da? Und ich höre in dieser Frage den gleichen Schmerz, wo Gott schon damals im Adam im Paradies gesagt hat, Adam, Adam, wo bist du? Was machst du? Was geht in dir vor? Und durch die Frage kann jetzt da seit längerem stumm gewordene Elia auf einmal anfangen zu reden. Geben wir Menschen in unserer Umgebung, wo es schlecht geht, die Möglichkeit zu erzählen, die Möglichkeit zu klagen. Nach einer Zeit vom Schweigen, vom in sich hineinfressen, bricht jetzt beim Elia alles raus. Die ganze Wut über seine Finde, der ganze Frust über alles, was er hat müssen erleben. Und jetzt sagt er etwas ganz Überraschendes. Es ist nicht Isabel, wo die Ursache für sein Leiden ist. Nein, es ist das Volk, es sind die Israeliten. Aber wer sind die, das ganze Volk? Wahrscheinlich kaum, höchstens ein paar wenige von ihnen. Und da tut hier etwas, was wieder ganz typisch für Verhalten von verbitterten, enttäuschten, verletzten, depressiven Menschen ist. Er verliert jegliche Proportionen. Die Realität kann er nicht mehr objektiv beurteilen. Für ihn sind plötzlich alle Menschen zu finden worden. Und er macht etwas Zweites sehr menschlich. Er fängt an, um sich selber zu kreisen. Er fängt an, im Selbstmitleid zu versinken. Er geht in die Opferrollen hinein. Alle anderen sind so böse. Und ich bin die arme Sau. Gott ermöglicht dem Elia das erste Mal, sich so richtig ausreden können. Das Zulassen von Emotionen wie Wut und Aggression und Enttäuschungen sind für Leute, die das erleben, nicht einfach, aber für die, die es können, meistens befreiend und haben eine reinigende Wirkung. Der Elia kann endlich über Sachen reden, die ihn bedrücken. Und oft erlebe ich das auch in der Seelsorge, ist das ein erster Schritt zur Heilung. Die fünfte Phase. Elia, dein Leben hat Sinn. Wo aber das Reden vom Elia dazu führt, dass er immer mehr von dem Selbstmitleid innen zu versinken, begegnet ihm Gott wieder auf eine ganz spezielle Art. Er stimmt weder ins Lied vom Elia mit ein, ja, es stimmt, die ganze Welt ist Schlacht. Noch klopft er im Elia kumpelhaft auf die Schultern, so im Sinn, Elia, ich verstand dich schon. Weisst, da muss jeder mal durch. Wenn uns in der Begleitung von anderen Menschen so etwas rausrückt, müssen wir nicht überrascht sein, wenn jemand ganz aggressiv zurückgeht. Ich mag mich noch erinnern an eine Konfirmantin, die etwas ganz Schweres erfahren hat. Und ich sage so blauäugig, ich verstand dich schon. Dass die mir dann zuerst im ersten Moment zur Antwort gegeben hat, ein Scheissdreck dienen sie. Zum guten Glück konnte ich dort dreimal leer abschlucken und habe nichts zurückgegeben. Es ist dann gut rausgekommen. Noch tut Gott den Elia in seinem Selbstmitleid unterstützen. Gott antwortet auf den Frust und Niedergeschlagenheit vom Elia, indem er ihm eine neue Aufgabe übergibt. Hä? An so einem Ort jemandem eine neue Aufgabe übergeben? Ja, ich glaube, da braucht es wirklich die Weisheit von Gott dazu. Sonst kann es auch zu einer Überforderung werden. Der Elia soll sich aufmachen und drei Männer durch Salbung in ihren Dienst einsetzen. Der Auftrag ist also nicht dazu da, Elia unter Druck zu setzen. Noch geht es darum, ihn, den Moment, wo er drinnen ist, einfach zu überspielen. Sondern der Elia soll mit dem neuen Auftrag, den er bekommt, ihm wird dadurch die Zukunft eröffnet. Gott gibt ihm zu spüren, ich habe dich nicht aufgegeben, du sollst dich nicht aufgeben. Du bist wertvoll in meinen Augen. Und Elia anmerkt dadurch, dass ein Gott braucht, dass sein Leben einen Sinn hat. Die Begegnung mit seinem Gott und die neue Aufgabe lässt Elia in neues Leben auferstehen. Er macht sich auf den Weg. Und schon wieder kein Hollywood-Schluss. Der Weg bleibt offen. Die Aufträge warten nicht im Detail erzählt, was er jetzt macht. Und das ist das, was ich an dieser Geschichte so unglaublich schätze. Das offene Ende. Der Weg geht weiter. Wird es zu meiner Geschichte? Darum habe ich am Anfang die Frage gestellt, wie gehst du, wie gehen sie mit Frust, mit Depression, mit schweren Momenten, mit Enttäuschung um. Geschichte von Gott mit dem Elia, von Elia mit dem Gott, kann uns einen Schlüssel in die Hand geben. Der Elia erlebt eine schwere Enttäuschung, geht durch verschiedene Phasen von einer Depression. Auf einem längeren Weg kann er seinen Frust, seine Enttäuschung verarbeiten und mit Gottes Hilfe hinter sich lassen. Er bekommt neue Lebenskraft und geht weiter. Das hat können geschehen, dass es scheinbar das Lebensende zu einem Neuanfang hat dürfen warten, hat, erzählt uns die Geschichte, zwei Gründe. Zum einen lässt Elia auch im ganz dunklen Moment seinen Gott nicht los. Er hebt fest an ihm, er schreit zu ihm. Gott, der ihm das Leben geschenkt hat, das soll es gefälligst auch beenden, wenn es so schlimm ist. Und durchs Festhalten an Gott lässt er ihm die Möglichkeit zu, auch etwas ganz anderes aus seinem Leben zu machen. Und Gott macht etwas anderes. Und das Zweite, ja, vielleicht hätte ich es sogar als Erstes nennen sollen, weil es noch wichtiger ist. Gott hätte Elia nie losgelassen. Und auch wenn es die äußeren Umstände kaum auf den ersten Blick erahnen lassen hatten, Gott ist immer bei ihm gewesen. Er hat ihn getragen, hat ihn gestärkt, hat ihn geschützt. Es gibt hier so eine wunderbare Geschichte, die wahrscheinlich einige von Ihnen kennen, die ich immer wieder mal auch an einer Beerdigung erzähle. Ein Mensch kommt am Ende von seinem Leben in den Himmel und dort sieht er nochmal, wie einen Film sein Leben vor sich abspielen. Und während deren einzelnen Episoden sieht er immer Fußspuren im Sand neben sich. Manchmal zwei Paar Fußspuren, manchmal nur eins. Und dann wird es ihm auf einmal komisch. Weil immer dann, wenn er durch dunkle Zeiten durchgegangen ist, wenn es schwer und unbegrifflich war, sieht er nur ein Paar Fußspuren und er fragt Gott: Gott, du hast doch gesagt, wenn ich auf dich setze, wenn ich mein Leben mit dir teile, wirst du jeden Tag bis am Ende der Welt bei mir sein. Und jetzt sehe ich gerade, dass immer in den schwierigen Momenten nur ein paar Fußspuren hier im Sand sind. Gott, wo bist du gewesen, wo ich dich so nötig hatte? Und Gott sagt dem Mensch: Du siehst es falsch. Immer dort, wo du nur ein paar Fußspuren siehst, sind das nicht deine, sondern sind das meine. Dort habe ich dich nämlich durchgetragen. Gott begleitet Elia auch durch die dunkle Zeit. Er trägt seine Last, hilft ihm weiter und mit dieser Hilfe kommt Elia wieder vom Tod ins Leben und findet Sinn und Kraft. Die Geschichte ist eine Geschichte, die mich ermutigt, selber auch dann auf Gott zu hoffen, ihm zu klagen, zu ihm zu schreien, von ihm Hilfe zu erwarten, wenn ihm die Welt, mich selber und vielleicht auch Gott nicht mehr gerade verstand, wenn es dunkel ist, wenn ich von seiner Nähe und Liebe gerade nichts spüre. Und es ist eine Geschichte, die mir Kraft gibt, Menschen zu begleiten, die es physisch zur Zeit, psychisch, vielleicht dann auch physisch daraus heraus, zur Zeit nicht gut geht. Ihnen ein geduldiger Bote zu sein, im Wissen, dass wir den gleichen Gott haben, nämlich einen Gott vom Leben. Amen.